Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle herzlich begrüßen, besonders die, die neu dazugestoßen sind heute Nachmittag und natürlich alle, die über den Livestream uns zugeschaltet sind. Wir kommen heute Nachmittag zum zweiten Teil unserer Betrachtung von Sacharja. Wir haben letztes Mal hier in Rickenbach Sacharja 1 und 2 behandelt, zusammen mit einer allgemeinen Einführung in dieses Prophetenbuch. Das möchte ich nicht mehr wiederholen. Ich habe darum einfach in kleiner Schrift auf dem Skript ein paar Dinge von der Einleitung nochmals abgedruckt. Das große Thema des Buches Sacharja ist Gottes tröstliche Zukunftsabsichten für die Stadt Jerusalem. Die Stadt, die so viel leiden musste in der Vergangenheit, heute auch bedrängt wird von allen Nationen, aber Gott hat wunderbare Absichten mit Jerusalem. Wir haben gesehen, dass das Buch Sacharja aufgeteilt ist in zwei große Teile. Und in dem ersten Teil, Kapitel 1 bis 8, da finden wir in den Kapiteln 1 bis 6 8 Nachtgesichter, 8 Träume, die der Prophet von Gott bekommen hatte. Da haben wir also bereits die ersten drei Nachtgesichter in Kapitel 1 und 2 angeschaut. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 3, das vierte Nachtgesicht. Ich lese aus meiner eigenen Übersetzung der kleinen Propheten. Das habe ich auf dem Skript mit abgegeben. Das ist also auf dem Skript Seite 4. Jetzt schauen wir also Seite 4, 5 und so weiter parallel an mit den Notizen, die ich da zusammengestellt habe, stichwortartig auf den Seiten 1 bis 3. Das vierte Nachtgesicht behandelt das Thema, der Hohepriester wird gereinigt. Kapitel 3, Vers 1 bis 10. Und er ließ mich Jehoshua, den hohen Priester, sehen, stehend vor dem Engel des Herrn. Und Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zu dem Satan, der Herr soll dich schelten, Satan. Ja, der Herr soll dich schelten, der Erwähler Jerusalems. Ist dieser nicht etwa ein Brandscheit, herausgerettet aus dem Feuer? Und Jehoshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Da hob er an und sprach zu denen, die vor ihm standen, indem er sagte, schafft die schmutzigen Kleider von ihm weg. Und er sprach zu ihm, siehe, ich habe deine Schuld vergeben und kleide dich in Feierkleider. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten ihm den reinen Kopfbund auf und zogen ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Jehoshua, indem er sprach, so spricht der Herr der Heerscharen. Wenn du auf meinen Wegen wandelst und wenn du meine Anordnung beobachtest, so sollst du sowohl mein Haus regieren, als auch meine Vorhöfe behüten. Und ich gebe dir Wege unter diesen, die dastehen. Höre doch, Jehoshua, du hoher Priester, du und deine Genossen, die vor dir sitzen. Denn sie sind Männer der Vorbedeutung. Denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Denn siehe, der Stein, den ich gelegt habe, vor Jehoshua. Auf einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Siehe, ich will seine Inschrift anfertigen. Spruch des Herrn der Heerscharen. Und ich will hinwegtun die Schuld dieses Landes an einem Tag. An jenem Tag, Spruch des Herrn der Heerscharen, wird einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. In dieser Übersetzung der kleinen Propheten habe ich darauf geachtet, dass sie noch etwas wörtlicher ist als die alte Elbefelder. Und weiter habe ich darauf geachtet, dass die poetischen Verszeilen als solche sichtbar sind, drucktechnisch. Das meiste des Textes in den 12 kleinen Propheten ist poetisch. Das heißt, im hebräischen Text ist der Text aufgebaut in poetischen Verszeilen. Und normalerweise in den Bibelausgaben hat man das nicht so gedruckt, dass man die Verszeilen sieht. Damit spart man natürlich Platz. Also sonst wären die Bibeln noch dicker. Und man muss bedenken, ein Drittel des Alten Testaments ist poetisch. Also wenn ein Drittel so drucken müsste, dass immer die Verszeilen sichtbar sind, das gäbe wirklich deutlich dickere Bibeln. Und so hat man das oft weggelassen. Aber zu erkennen, wo die Verszeilen beginnen, wo sie aufhören, ist ganz wichtig, um den Text zu verstehen. Wenn man ein bisschen das Gefühl bekommt, kann man das auch selber erkennen. Aber man muss wirklich Anleitung dazu haben, bis man so weit ist, um das wirklich ständig beim Lesen sofort selber zu merken. Und so habe ich das also hier versucht klarzumachen. Sieht man in den Versen 1 bis 6a, da ist alles eigentlich noch Prosa. Darum ist der Text einfach so durchgehend. Und nachher, dort wo es heißt, so spricht der Herr der Heerscharen, wenn du auf meinen Wegen wandelst, das ist alles poetisch. Also wie ein Gedicht auf Hebräisch. Nun, der Prophet beschreibt, im Traum sieht er den damaligen hohen Priester, Jehoshua. Im hebräischen Text heißt er hier Jehoshua, aber wenn man dazu liest in Esra, im Buch Esra, wo er ja zusammen mit erwähnt wird, mit den Propheten Zacharia und Haggai, dort wird er mit der Kurzform benannt. Also in Esra 5 zum Beispiel heißt er einfach Jeshua. Also Jeshua ist das gleiche wie Jehoshua. Das heißt, der Ewige ist Retter. Und die Kurzform Jeshua bedeutet das Gleiche. Aber wir wissen, das ist dann die bekannte Form für den Namen des Messias. Jesus ist die griechische Aussprache dieses hebräischen Jeshua in der Kurzform. Aber das wird erst später im Text von Bedeutung sein. Dieser erste hohe Priester, Jeshua oder Jehoshua, war der erste hohe Priester im zweiten Tempel, der ja nach der Rückkehr aus Babylon, die babylonische Gefangenschaft endete 539 vor Christus, kam er zurück. Und das Erste, was sie gemacht haben, war ja, den zerstörten salomonischen Tempel wieder neu aufzubauen. Und so entstand der zweite Tempel. Und dieser erste hohe Priester war ein treuer Mann, ein treuer Hohepriester, und als solcher vertrat er das damalige Volk Israel. Aus der Gefangenschaft in Babylon sind, wie wir aus dem Buch Esra erfahren, Kapitel 1 und 2, etwa 42.000 Männer heimgekehrt, um den Gottesdienst wieder aufzubauen. Wenn wir jetzt die Hochrechnung machen, die Frauen dazu, dann kommen wir auf rund 80.000. Und wenn wir da noch die Kinder rechnen, dann sind wir also bald bei 150.000 bis 200.000, die damals zurückgekehrt waren ins Land. Es war ein Überrest, kann man sagen. Von einem Volk, das in früheren Zeiten mehrere Millionen umfasste, nicht wahr? Etwa 200.000. Sie waren umgeben von verschiedenen Feinden, die sie bedrängten und hindern wollten beim Aufbau des Tempels. Und dann später wollten sie auch hindern im Buch Nehemia beim Aufbau der Stadtmauern von Jerusalem. Aber da sind wir schon zu weit. Hier ging es noch nicht um die Stadt, es ging um den Tempel. Und dieser Überrest, der da zurückgekehrt war, fühlte sich schwach und sah sich eben riesigen Problemen ausgesetzt, wie wir aus Esra 1 und folgende erfahren. Und dieser Überrest wurde, kann man sagen, durch den hohen Priester repräsentiert. Der hohe Priester war der Vertreter des Volkes Israel vor Gott. Das sieht man ganz besonders in seiner Aufgabe am Yom Kippur. Am großen Versöhnungstag musste der hohe Priester ja mit einem Opfer ins Allerheiligste hineingehen. Und da erschien er quasi als Vertreter des Volkes Israel. Am Yom Kippur musste er, der hohe Priester, auch die gesamte Schuld des Volkes Israel im vergangenen Jahr bekennen und durch Handauflegung auf den Sündenbock symbolisch übertragen. So versteht man das. Also der hohe Priester, der Vertreter des Volkes Israel war. Und nun sieht Zacharja den hohen Priester vor dem Engel des Herrn, Vers 1. Und der Satan ist da, um ihn anzuklagen. Und der Engel des Herrn ruft dann gewissermaßen den Herrn an. Er sagt, der Herr soll dich schelten, Satan. Was für eine Situation haben wir hier? Wir stehen hier gewissermaßen vor dem Gerichtsthron Gottes. Der Satan steht auf der rechten Seite des hohen Priesters und klagt ihn an. Und er hat offensichtlich Grund, denn wir haben gesehen, in Vers 3 heißt es, und Jehoshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Das Volk war ein unwürdiges Volk. Und der Satan hatte also seine Gründe, um Israel, dargestellt in dem hohen Priester, vor Gott anzuklagen. Aber da gibt es einen Advokaten. Der Engel des Herrn setzt sich ein für Jehoshua und damit eben auch für Israel und spricht seine Sache gut. Jetzt müssen wir schauen, in Vers 1 habe ich im Skript, oder zu Vers 1 habe ich da ein paar Bemerkungen gemacht. Der Ausdruck der Engel des Herrn, auf Hebräisch Malach Adonai, ist wichtig, dass man ihn gut definiert. Malach heißt auf Hebräisch Engel, kann also diese von Gott geschaffenen, dienstbaren Geister bezeichnen. Aber Malach ist viel weiter gefasst. Das Wort ist das ganz normale Wort für einen Boten. Ein Beispiel, 2. Könige 1, da wird gesprochen über Boten des Königs von Israel. Und diese Boten werden genannt Malach. Das heißt einfach jemand, der gesendet ist, jemand, der geschickt wird. Wenn wir das Wort Engel hören, dann denken wir gerade eben an Engel, an dienstbare Geister. Jetzt ist es also eben fraglich, was haben wir hier zu verstehen unter dem Engel des Herrn? Nun ist ganz wichtig, dass man eben korrekt übersetzt. Es darf nicht heißen ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn. Malach Adonai, für Adonai steht natürlich im Hebräischen die vier Konsonanten J, H, W, H. Das ist der unaussprechliche Name Gottes, Yahweh, der ewig Seiende, der Unwandelbare. Aber in der Synagoge, aus Ehrfurcht, spricht man diesen Namen nicht aus, sondern ersetzt Adonai, Herr. Und darum habe ich auch hier im Skript, immer wo Yahweh steht, Herr mit großen Buchstaben gesetzt. So wie das eben in der Synagoge üblich ist und im Neuen Testament auch. Wenn im Neuen Testament zitiert wird aus dem Alten, wo der Name eben, der Eigenname Gottes, Yahweh, vorkommt, da steht an so vielen Stellen Kyrios, Herr. Das entspricht der Lesung in der Synagoge Adonai. Also der Heilige Geist bestätigt, dass es korrekt ist, so auf würdige Art von dem Ewigen zu sprechen. Und darum habe ich das einfach hier so mit Großbuchstaben angegeben. Nur noch nebenbei gesagt, der Name Yahweh wurde zwar in der Synagoge nicht ausgesprochen beim Vorlesen der Bibel, aber jeden Tag, wenn die Priester das Volk segneten im Tempel, im Zusammenhang mit dem Morgenbrandopfer, Kopf, die Hände über den Kopf, 4. Mose 6, der Herr segne dich und behüte dich. Da haben sie tatsächlich den Namen Yahweh ausgesprochen im Tempel. Und das ging bis zum Jahr 70, da ging der Tempel unter. Und der hohe Priester musste am Yom Kippur, so war das üblich, zu 10 Gelegenheiten bei all diesen verschiedenen Arbeiten, die er vollbringen musste, den Namen Yahwehs aussprechen. Also bis ins Jahr 70 war das üblich im Judentum, einfach an sehr speziellen Gelegenheiten, das so auszusprechen. Und ja, der langen Rede kurzer Sinn. Warum heißt es nicht ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn? Es ist so, es steht ja kein Artikel vor Engel. Der Engel wäre Ha-Malach. Aber steht einfach Malach Adonai. Aber im Hebräischen ist das so, wenn ein Hauptwort vor einem Namen steht, vor einem Eigennamen, dann ist das Hauptwort ohne Artikel bestimmt. Also dann darf man nicht übersetzen, ein Engel des Herrn, sondern Malach Adonai ist der Engel des Herrn. Und das ist nun ganz wichtig. Diese Person kommt im Alten Testament immer wieder vor. Das erste Mal in 1. Mose 16, ich meine mit dieser Bezeichnung, und da schlagen wir gerade auf, das ist diese Geschichte mit Hagar, die Hals über Kopf aus prekären familiären Problemen in die Wüste geflohen war und dort begegnete ihr der Engel des Herrn. 1. Mose 16, Vers 7. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur. Das ist also nicht bei Arau. Sur bei Arau schreibt man mit UH, ja? Das ist ein Ort in der Negev-Wüste. Ja, der Engel des Herrn begegnet ihr dort. Und dann lese ich noch ein bisschen weiter. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Das sind zwei der wichtigsten Fragen Gottes an uns übrigens. Woher kommst du? Wohin gehst du? Ja, sie hätte sagen müssen, aus riesigen Problemen. Und ich weiß auch nicht, was aus mir werden soll. Ja, darum fragt er. Und Diese göttliche Frage ist so wichtig. Woher kommst du und wohin gehst du? Als das Evangelium in den frühen Jahrhunderten nach England kam, da haben die Heiden dort den Missionaren, die vom Westland hergekommen waren, gesagt, als sie versammelt waren in einem Raum, die Fackeln brannten, das Fenster war geöffnet, die Nacht war dunkel. Es kam ein Vogel rein, schwirrte umher im Saal und ging dann auf der anderen Seite wieder hinaus in die dunkle Nacht. Da sagten die Heiden, wir sind genauso wie dieser Vogel. Wir wissen nicht, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wenn ihr uns diese Fragen beantworten könnt, dann wollen wir Christen werden. Das war der Anfang des Christentums auf der britischen Insel. Ja, und so fragt er Magd Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach, ich fliehe hinweg von meiner Herrin Sarai. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will sehr mehren deinen Samen, dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Ismael, Gott hört, geben. Denn der Herr, hier steht Jahwe, hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Wildesel von Mensch sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Da nannte sie den Herrn, der zu ihr redete. Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Wie? Da nannte sie den Herrn, der zu ihr redete. Ja, warum heißt es hier nicht, da nannte sie den Engel des Herrn, der zu ihr redete? Ja, jetzt sehen wir, der Engel des Herrn ist der Herr. Ist Jahwe, der ewig seiende, unwandelbare, ohne Anfang, ohne Ende. Aber die Engel, die sind alle Gottes Schöpfung, Gottes Werk. Die haben einen Anfang gehabt. Und zwar lesen wir in Kolosser 1, Vers 16, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, die Engel erschaffen hat. Die dort Fürstentümer, Gewalten und Throne genannt werden. Aber hier wird der Engel des Herrn Jahwe genannt. Und sie sagt, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Jahwe, der sich offenbart. Der sich sichtbar macht. Aber was heißt jetzt Engel? Malach, Bote. Also er ist von Jahwe gesandt, aber er ist Jahwe. Das ist geheimnisvoll, nicht wahr? Ja, dann müsste es ja in der Gottheit mehr als eine Person geben. Ja, natürlich. Das erklärt das Neue Testament ganz detailliert. Der Vater ist Jahwe. Der Sohn ist Jahwe. Der Heilige Geist, der ewige Geist ist Jahwe. Ja, also das ist schon alttestamentlich geoffenbart, dass eben in Gott drei Personen sind. Und das war darum auch im alten Judentum bekannt. Auch wenn das pharisäische Judentum die Drei-Einheitslehre, ich sage nicht Drei-Einigkeit, das ist zu schwach. Nicht wahr? Einig ist man sich noch bald, nicht immer. Aber schon bald mal, ja? Aber Drei-Einheit, das geht weiter als Einigkeit. Darum sage ich, die Drei-Einheitslehre des Neuen Testaments, die ist im Alten Testament so vorgegeben und war im Judentum auch bekannt. Man kann sie also aus den rabbinischen Schriften kann man die herleiten. Und gerade diese geheimnisvolle Person, der Engel des Herrn, das ist ein echtes Problem für alle Rabbiner, die die Dreieinheitslehre ablehnen. Wer ist diese Person? Er ist Jahwe, aber er ist unterschieden von Jahwe. Er ist der Gesandte Jahwes, aber er ist Jahwe. Ja. Das ist der Sohn Gottes im Alten Testament. Und das Neue Testament macht uns klar, Gott offenbart sich durch seinen Sohn. Darum sagt der Herr Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir lesen nicht, niemand kommt zum Sohn als nur durch den Vater. Ja? Weil Gott offenbart sich immer durch den Sohn. Und das ist auch der Grund, warum der Sohn schließlich in diese Welt kam und Mensch wurde. Weil Gott sich sichtbar macht durch den Sohn. Und darum diese Hagar, was die da erkannt hat, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Ist das verstanden? Gott macht sich sichtbar, und zwar durch den Engel des Herrn. Aber das ist der Jesus, der Sohn Gottes. Jetzt wird uns eben klar, was wir in Zacharia 3 im Traum sehen. Josua mit den schmutzigen Kleidern, er steht vor dem Sohn Gottes. Auf seiner rechten Seite der Satan, der ihn vor Gott, dem Richter, anklagen will. Aber der Engel des Herrn, und man könnte jetzt sagen, der Bote, der Gesandte des Herrn, er tritt hier als Advokat im Gericht auf. Der, der den Angeklagten verteidigt. Und jetzt muss ich noch erklären, das Wort Satan, das ist ein hebräisches Wort, das wirklich bedeutet Ankläger. Das ist also im Hebräischen der technische Ausdruck für einen Ankläger vor Gericht. Und wenn hier steht, und Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Das Wort im Hebräischen für anklagen ist Satan. Als Verb. Also der Ankläger stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. So steht das im hebräischen Text. Und nun wird klar, der Sohn Gottes ist der Verteidiger. Noch an dieser Stelle könnte jemand sagen, war Sohn Gottes? Wo steht denn schon, dass der Messias der Sohn Gottes sein soll? Dann kann man jedem Juden sagen, schlag mal auf, Sprüche 30. Okay? Sprüche 30. Und da sagt Agur, Benjake, in Vers 4, wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Hat man's? Also der Schöpfer, Gott, der Schöpfer wird hier beschrieben und dann heißt es, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Seines Sohnes, Beno, heißt wirklich sein von seinem Sohn. Ich war, wenn ich sagen würde, mein Sohn hat gesagt, das geht nicht, weil ich habe drei Söhne. Ich müsste sagen, einer meiner Söhne hat gesagt. Gut, die haben schon einiges gesagt. Aber eben, ich kann nicht sagen, mein Sohn. Aber wenn hier steht, was ist der Name seines Sohnes? Das bedeutet, er hat nur einen Sohn. Beno heißt nicht eine von einem seiner Söhne. Die Engel, die werden ja Söhne Gottes genannt. Zum Beispiel in Hiob 1 und 2. Die Benei Elohim. Warum? Weil jeder Engel wurde als Unikat direkt von Gott erschaffen. Das ist anders als bei der Menschheit. Gott hat direkt erschaffen Adam und dann Eva. Aber alle Menschen danach sind über Reproduktion, ja, des ersten Ehepaars und dann der nächsten Generationen entstanden. Aber die Engel sind eine direkte vollumfänglich eine direkte Schöpfung Gottes. Und darum werden sie genannt Söhne Gottes. In der Mehrzahl. Aber hier wird gesprochen, was ist sein, der Name seines Sohnes. Das ist der einzige Sohn. Das ist der Sohn von Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Seinen einzigen Sohn gab. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also das Alte Testament lehrt ganz klar schon die Dreieinheit Gottes und lehrt, dass eben eine Person in der Gottheit ist der Sohn. Der ewige Sohn. Jetzt sieht man auch, Jesus Christus ist nicht erst durch seine Menschwerdung Sohn Gottes geworden. Natürlich, Psalm 2 spricht auch über ihn als Sohn Gottes. Heute, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt, sagt Gott. Ja, der Jesus wurde von Gott gezeugt und im Mutterleib der Maria. Und so ist er als Mensch Gottes Sohn. Aber der Jesus ist in zwei Hinsichten Gottes Sohn. Als Mensch durch göttliche Zeugung. Aber er ist in seiner Gottheit von Ewigkeit her Sohn. Und das ist eben dieser Sohn, der schon erwähnt wird vor seiner Menschwerdung in Sprüche 30, wo alttestamentlich gefragt wird, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Das ist der ewige Sohn. Übrigens, Johannes 16, Vers 27, da sagt der Herr Jesus, ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum gehe ich zum Vater. Er ist nicht ausgegangen von Gott, der dann eben sein Vater geworden ist durch die Zeugung, sondern er ist von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Er war schon vor seiner Menschwerdung sein Vater, weil er eben der ewige Sohn ist. Und dieser ewige Sohn ist unser Advokat. 1. Johannes 2, schlagen wir auf. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf das ihr nicht sündiget. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Hier wird der Herr Jesus genannt, ein Sachwalter bei dem Vater. Sachwalter ist das ältere Wort im Deutschen für Advokat. Oder man könnte auch übersetzen Fürsprecher. Also das griechische Wort meint einen Advokaten, der sich einsetzt im Gericht für den Angeklagten. Und was macht ein Advokat? Und was ist ein Advokat? Das ist eine Person, die sich einsetzt für eine andere Person, aber so stark einsetzt, als wäre sie die andere Person. Der Unterschied, der Advokat kennt das Gesetz durch und durch. Und er sieht alle rechtlichen Gründe, die man vorbringen könnte zum Schutz des Mandanten, ja, wie man den Angeklagten nennt. Und wenn hier gesagt wird, wir haben einen Advokaten bei dem Vater, heißt das, dass der Herr Jesus sich für die Gläubigen so einsetzt, als wäre er sie selbst, um ihre Sache gut zu sprechen. Aber was soll man bei uns gut sprechen, wenn wir gesündigt haben? Nicht wahr? Johannes sagt, ich schreibe diesen Brief, damit ihr nicht sündigt. Damit wir nicht ein Leben in der Sünde führen. Aber dann sagt er, und wenn jemand gesündigt hat. Und das ist übrigens hier die punktuelle Form. Nicht, wenn jemand dauernd sündigt, ja, so als Freude darauf hin, als Lebensstil. Nein, man kann das so sagen, wenn wir vor unserer Bekehrung gesündigt haben, dann war das fahrplanmäßig. Und als Gläubige müssen wir sagen, jedes Mal ist es ein Zugunglück. ist krass ausgedrückt, nicht wahr? Ich will ja nicht irgendwie damit antönen, ja, Sünde in unserem Leben, das kommt so alle 5 Jahre mal vor. Nein, wir wissen die Wahrheit von Jakobus 3, Vers 1, seid nicht viele Lehrer, Brüder, denn wir alle straucheln oft. Aber wir sollten nie Sünde betrachten als etwas, das ist einfach mal so, ja? Nein, sondern das ist der Grund, warum Johannes sich so sorgfältig ausdrückt. Aber ich schreibe auch dieses auf, dass wir nicht sündigen. Und wenn jemand gesündigt hat, er sagt nicht, ja, das ist ja normal so und ziemlich fahrplanmäßig. Nein, er sagt, wenn jemand gesündigt hat. Und ein wahrer Gläubiger erweist sich als wahrer Gläubiger, wenn er in jedem Moment, wo Sünde ins Leben kommt, wird er tief traurig. Und kann nicht einfach darüber hinweggehen. Das ist, wenn man das so erlebt, darf man das als ein klares Zeichen werten, dass man wiedergeboren ist. Neues Leben hat. Ja, und dann sagt er, wenn jemand gesündigt hat. Wir sehen, er macht den Satz nicht weiter. Es ist ein angebrochener Satz. Wir haben einen Sachwalter, einen Advokaten bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. 7-mal wird der Herr Jesus im Neuen Testament der Gerechte genannt. Zum Beispiel auch in der Passionsgeschichte, da schickt Frau Pilatus jemanden zu ihrem Mann. Der Prozess ist am Laufen und sie sagt, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Denn viel habe ich um seinetwillen im Traum gelitten. Das war noch eine Meldung von Frau Pilatus. Die wusste, das ist der Gerechte. Jawohl, er ist der Gerechte. Und Johannes fügt hinzu, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die ganze Welt. Was heißt Sühnung? Das ist so ein schwieriges Wort. Es gibt so viele wichtige Schlüsselwörter in der Bibel, aber oft sind die Schlüsselwörter nicht klar. Und darum ist es wichtig, in biblischer Lehre, dass man diese Begriffe immer wieder klärt. Was heißt Rechtfertigung? Was heißt Sühnung? Was heißt Versöhnung? Nicht das Gleiche. Sühnung, ich will es erklären. Sühnung bedeutet Stillung des Zornes. Also das Wort Hilasmos hier im Griechischen bedeutet Stillen des Zornes. Er hat den Zorn Gottes gestillt. Jetzt will ich erklären, was Sühnung bedeutet im Hebräischen. Also das war jetzt die Erklärung des griechischen Wortes. Im Hebräischen ist es das Wort Kippur oder Kippurim. Das kennen wir von 3. Mose 16 hier, von dem Yom Kippur, dem Tag eben nicht Versöhnung, eigentlich dem Tag der Sühnung. Und Kippur kommt von einem Wort, das heißt als Wurzel Kafar, bedecken, zudecken. Das bedeutet, der Stellvertreter, das Opfer, im Yom Kippur wurden Opfer dargebracht, das stellvertretende Opfer bedeckt den Sünder und wird selber von dem Zorn Gottes gegen die Sünde getroffen. Aber der Eigentliche, der den Zorn verdient hat, der wird verschont, zugedeckt. Also sehen wir das alttestamentliche Wort, das neutestamentliche Wort, das passt wunderbar zusammen. Ich war am Yom Kippur, dort musste der Bock für das Volk geschlachtet werden. Und der zweite Bock musste in die Wüste gejagt werden, beladen mit der Sünde und dort verenden und sterben. Der Bock war unschuldig. Den Tod hat Israel verdient. Aber er deckt gewissermaßen Israel zu und das verdiente Gericht eines heiligen Gottes trifft den, der zudeckt. Und darum sagt also hier Johannes, wir haben einen Advokaten bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Er hat alles gut gemacht durch seinen Tod am Kreuz. Dort hat er den Zorn Gottes über die Sünde am Kreuz erlitten. Und zwar nicht nur die Sünden bis zur Bekehrung. Ich war, als der Herr Jesus von dem Zorn Gottes getroffen war, in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz, als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott musste ihn verlassen, als er der Sündenträger war, und sein Zorn traf ihn, wie Jesaja 53,10 sagt, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Da hat der Herr Jesus den Zorn Gottes erlitten und am Schluss konnte er sagen, es ist vollbracht. Und da hat Gott eben nicht nur meine Sünden bis zur Bekehrung gerichtet. Mich gab es ja damals noch gar nicht. Ich war wirklich im Jahr 32 ein Nichts. Ich mag mich erinnern, als kleines Kind habe ich meine Mutter gefragt, wo war ich vor meiner Geburt? Und dann hat sie mir erklärt, du bist ein Nüterli gewesen. Nüterli. Ich habe es nie verstanden. Es klang so etwas wie Nudel, ja. Aber es ist Nüterli. Du warst, dich gab's nicht. Ein Nichts. Ja, und trotzdem hat Gott in seiner Vorkenntnis meine Sünden an dem Herrn Jesus gerichtet, aber nicht nur die bis zur Bekehrung, sondern auch die bis zum heutigen Tag. Und auch die bis an mein Lebensende. Also er hat wirklich alles gut gemacht. Darum sagt Hebräer 10, mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden, die in ihrem Alltagsleben im Heiligungsprozess Fortschritte machen. Aber die hat er vollkommen gemacht. Das ist abgeschlossen. Wir sind in Christus vollkommen. Er hat also das ganze Problem gelöst. Das muss man sich vorstellen. Wir haben einen Advokaten, der sagen kann, was ist da mit Anklage? Ist alles geregelt. Vor Gott alles geregelt. Und jetzt schlagen wir auf Offenbarung 12. Da werden wir versetzt in die Zeit nach der Entrückung. Und zwar gerade bevor die große Drangsal beginnt, die letzten 3,5 Jahre, bevor der Herr Jesus als Richter zurückkehrt. Ich lese in Offenbarung 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Der Drache wird in den Versen vorher erklärt, das ist der Teufel und der Satan. Das wird in den Versen danach gerade erklärt. Lesen wir. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht ob. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, mit Verweis auf 1. Mose 3, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführte. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnet. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgeworfen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Was erfahren wir hier? Der Teufel hat Zugang in den Himmel. Ja gut, das wissen wir ja schon aus dem Buch Hiob. Da sind die Söhne Gottes, die Engel, vor Gottes Thron versammelt und da kommt auch der Teufel, der Satan, vor den Thron Gottes. Aber hier sehen wir seinen letzten Abgang aus dem Himmel. Es entsteht ein Kampf zwischen Michael, einem der höchsten Engel, die es gibt, ein Erzengel wird er genannt im Judasbrief, und den Engeln, die unter seinem Regiment stehen, sein Kontingent. Und da ist der Teufel und seine Engel, das sind eben Dämonen, die auch Zugang haben zum Thron Gottes im Himmel. Gibt es einen Kampf Und jetzt sieht man, dass der Teufel nicht eine Art gegen Gott ist. Er wird durch einen anderen Engel besiegt. Michael und seine Engel besiegen den Satan. Und darum heißt es, und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welche Teufel und Satan genannt wird. Sie wurden geworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und das ist definitiv, dann hat er keinen Zugang mehr zum Thron Gottes. Und er weiß, dass jetzt nach der prophetischen Offenbarung Gottes nur noch 3,5 Jahre zur Verfügung stehen, um zu toben. Und darum wird er so toben in der großen Drangsalszeit, dem letzten Weltkrieg, wie er noch nie getobt hat seither. Aber was lernen wir weiter? Also bis zum heutigen Tag hat er Zugang zum Thron Gottes. Und damals vor über 4000 Jahren, das Buch Hiob geht ja in diese Zeit zurück, da hat der Hiob angeklagt und hat gesagt, ja, Hiob ist nur so ein treuer, gläubiger Mann, weil es ihm so gut geht. So spricht er gegen ihn. Und sehen wir, hier haben wir gerade die beiden Ausdrücke, 12 Vers 9, welcher Teufel und Satan genannt wird. Satan ist das hebräische Wort, Ankläger. Also der Fachausdruck für den Ankläger, und zwar mit dem Nebensinn feindlicher Ankläger. Nicht nur Ankläger, sondern einer, der Feindschaft hat. Ja? Feindlich gesinnt ist, er klagt an, und dann haben wir noch das Wort Teufel, da steht im Griechischen Diabolos. Dia, durch, und Bolos, das hängt übrigens zusammen mit unserem deutschen Wort, so einige Wortentwicklungen, mit Ball. Also Diabolos heißt der Durcheinanderwerfer, Durcheinanderbringer. Aber das ist nur die Bedeutung von der Wortherkunft her. Diabolos im Griechischen bedeutet Verleumder. Das ist das normale Wort für Verleumder. Aber wir wissen das. Wenn einer in der Gemeinde verleumdet, dann gibt es immer ein Durcheinander. Da kann so ein Chaos entstehen. Am Schluss weiß man gar nicht mehr, was hat der gesagt, was hat der nicht gesagt und wie hat das ganz genau gemeint. Und die haben ja schließlich... Ja, genau. So funktioniert das mit Verleumdung. Und so sehen wir, er kommt vor den Thron Gottes, klagt an, verleumdet auch. Hiob ist nur gerecht, weil es ihm so gut geht. Ja gut, und dann hat Gott zugelassen, dass es ihm schlecht gehen konnte. Und es wurde deutlich, dass er immer noch treu festhält.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil der Vers-für-Vers-Auslegung mit dem Thema »Das Buch des Propheten Sacharja«. Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 14. Zweiter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.